mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Herzlich willkommen, das ist eine weitere Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Ja, und wir feiern eine Karnevalssendung. Das müssen wir vielleicht gleich am Anfang sagen, Clemens, oder? Sonst könnte der ein oder andere verwirrt sein. Ja. Und wir haben uns natürlich den Besten ausgesucht. Ja. Bei dem ist eigentlich das ganze Jahr über Karneval. Mickey Krause ist unser Gast.
Ich bin Fan. Ich finde den wirklich, wirklich, wirklich so respektabel, so gut und so ein lustiger und auch, wie ihr nachher hören werdet, wahnsinnig sympathischer Typ einfach.
Ja, und jetzt nochmal, also was der geschrieben hat, egal ob es die zehn nassen, nackten Friseusen mit ganz nassen Haaren sind oder hol mal Bier, du wirst schon wieder hässlich.
Zeig mir mal die Möpse, was alles dabei ist.
Und oder Finger in Po Mexiko, auch ein Klassiker. Da lernt man halt auch, dass das ist fast Grimme-preisverdächtig. Und gerade in Bezug auf Finger in Po Mexiko wurde ich aufgeklärt, es geht eigentlich um den Fluss Po. Es geht eigentlich, sag ich mal, um die toskanische Tiefebene.
Warum denn sonst? Ja? Warum denn sonst? Das war mir von Anfang an immer klar.
Das ist einfach wunderbar. Und Mickey Krause stellt sich doch raus als, ich möchte jetzt nicht sagen intellektueller, aber doch irgendwie als, ich finde, ich glaube, dass der sich jeden Tag über seine eigenen Sachen kaputt lacht.
Total. Und zu Recht zum einen. Und zum anderen weiß er ja auch, was er da macht. Der versucht es jetzt nicht größer zu reden, als es ist. Es ist einfach super Unterhaltung und das kann er. Und wo ich ja zwischendurch kurz gedacht habe, ihr werdet es nachher hören, jetzt verarscht er dich. Ich habe es zwischendurch gegoogelt und dann Bilder gefunden. Es stimmt wirklich. Die Mickey Krause Schule.
Ja. Ne?
Wahnsinn, ja, die also gibt's wirklich.
Eine eigene Schule eröffnet in Afrika. Also da kann ich noch eine ganze Menge lernen. Jetzt einfach mal reinhören in unsere Waffel heute mit Mickey Krause. Dann starten wir in eine neue Runde. Neue Woche, neues Glück und heute bei mir im Studio Mickey Krause.
Ja, schönen guten Tag. Schön, dass ich da sein muss.
Mickey, es ist ein besonderer Tag, es ist ein besonderes Wochenende, denn wir haben dich ausgesucht, um gemeinsam mit dir Karneval zu feiern. Ist das nicht eine große Ehre?
Ja, absolut. Also für mich ist es eine riesig große Ehre. Das ist für mich wie Weihnachten und Ostern zusammen, dass ich mit dir Karneval feiern darf. Ich habe auch extra ein Lied für dich geschrieben. Ich sing's mal ganz kurz.
Ja?
Helau, 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 heute ist der Krause blau. Alaf, 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 die Barbara ist scharf.
Und das ist dir gerade so eingefallen? Oder hast du das auf mein Pepperoni-Outfit ausgegeben? Weil, was die Zuschauer nicht wissen, wir haben ja keine Zuschauer, sondern Zuhörer. Das ist für mich auch noch neu, weil ich habe ja sehr viel mit Optik gearbeitet in meinem Leben. Und jetzt plötzlich fällt dieser Teil komplett weg. Heute ist es ein bisschen schade, weil Mickey Krause sieht hervorragend aus. Eigentlich wie immer,
und nur mit dem Hütchen. Ich trage zum ersten Mal eine Krawatte. Das letzte Mal habe ich Krawatte getragen. Da habe ich geheiratet. Ich hasse Krawatten, ich hasse Fliegen. Und für dich habe ich jetzt eine Krawatte.
Wunderschön. Vielleicht kurz für unsere angezogen. Hörer beschrieben. Es ist so eine Art Chippendale-Krawatte, die man sich mit einem losen Gummi um den Hals bindet, damit man sie beim Strippen ganz schnell abwerfen kann.
Genau so ist es. Die habe ich mir von Mark Terenzi geliehen.
Strippt der noch?
Irgendwie muss da ja auch an Kohle kommen, oder?
Ja, ja, klar. Also und das, sage ich mal, ist immer noch besser als echte Arbeit, oder?
Das stimmt. Du kannst besser tagsüber strippen gehen, als den ganzen Tag an der Schippe mal lochen. Nein, aber der Mark Terenzi ist ja bei Sixpack und soweit ich weiß, sind die auch ein, zwei Mal immer noch wieder im Megapark auf Mallorca gebucht.
Ja,
okay,
und
die
auch,
letzten drei Jahre nicht, aber irgendwann geht's ja wieder los.
Auch bei mir in der Sendung, wenn ich das sagen darf. Ich moderiere da so eine Sendung mit Thomas Gottschalk und Günther Jauch zusammen und da machen wir manchmal so ein Spiel. Da haben wir, jetzt heißen sie nicht mehr Sixpack, jetzt heißen sie Take Five, glaube ich, oder so. Sind jetzt einer, ist weniger. Und da sind die in fünf solchen Boxen drin und haben oben wie so eine Glosch, weißt du, wo du so Lebensmittel drunter hast, immer so Essen drunter. Und wenn man diese Hauben dann so hochhebt, dann ist da ein Kopf von dieser Band drunter und der singt dann eine Zeile eines Liedes. Ist jetzt schwer zu erklären. Aber da ist auch immer dabei.
Also für mich. Vor allen Dingen weiß ich sogar, was eine Glosch ist. Das weiß ja auch nicht mehr jeder.
Nee, du bist einfach gut. Wir werden mit üblen Vorurteilen heute wirklich aufräumen, was meine Person angeht. Aber vor allem auch, was deine Person angeht. Ich bin als scharfe Peperoni. Das ist ein Riesenmissverständnis. Ich hatte meiner Redaktion gesagt, wir feiern Fasching. Ich will ein scharfes Kostüm.
Ja, aber da hat deine Redaktion alles richtig gemacht. Du siehst wirklich extrem scharf aus in diesem Pepperoni-Kostüm. Und ich muss sagen, du bist ganz klar meine Nummer zwei. Ich frag nicht, wer meine Nummer 1 ist. Mir fällt nichts ein. Helene Fischer ist es übrigens nicht.
Ah, aber Helene Fischer schlägt mich jetzt immer bei diesen, mit wem würden Sie gerne eine Nacht verbringen und so. Und da war ich früher immer so mit dabei, unter den, zumindest unter den 10 Ersten. Und jetzt fliegen Frauke Ludewig und ich, wir fliegen jetzt immer gleich als Erstes raus. Von diesen 5 müssen wir uns jetzt schon mal verabschieden. Dung, dung, fliegt mein Bild wieder aus dem Bilderrahmen raus, weißt du?
Das ist echt, sowas gibt's? Ja, gibt's das auch für uns Männer? Müssen wir mal gucken.
Nein, für dich sowieso nicht. Du rangierst in einer ganz anderen Klasse.
Bin ich auf Top 105.
Ja, und vor allem du bist ja mit Icke Hüpfburg und Atze Schröder in einer Kategorie und da gewinnst du immer.
Wahrscheinlich, aber da kann man auch nur gut gegen aussehen.
Also, für dich ist ja immer ein bisschen Karneval, oder? Ich meine, für dich ist jetzt outfitmäßig, sag ich mal, vom Kopfschmuck her und so, ist eigentlich alles wie immer. Ist ein ganz normaler Dienstagnachmittag.
Ja, absolut. Also ich bin ja im Grunde, für mich ist das ganze Jahr über Karneval, nur halt eben seit dem 15. März 2020 nicht. Da hat man uns ja mehr oder weniger ein Berufsverbot erteilt und ich hoffe aber, dass wir vielleicht 2023 endlich wieder Karneval feiern können. Es ist bei mir natürlich ein bisschen anders als bei den Kölner Karnevalsbands, bei den Höhnern oder bei Brings. Die machen ja wirklich zwischen dem 11.11. und Aschermittwoch 250 Auftritte und ich mache wirklich nur komprimiert an diesem Wochenende rund um Altweiber herum meine 25, 30 Termine. Und den Rest des Jahres mache ich meine Jobs in Deutschland.
Ja, und in Mallorca.
Und auf Mallorca. Morgens Elmex, abends Arenal. Ich war gestern noch da, bin mehr oder weniger direkt zurückgekommen. Und ich freue mich, wenn es im April da wieder losgeht.
Aber ganz ehrlich, wenn du gewusst hättest, dass du so abgehst. Ich meine, davon war nicht auszugehen. Wir werden gleich mal darüber sprechen, was deine ursprünglichen Pläne waren. Es lief ja darauf hinaus, dass du einen ganz anderen Beruf irgendwie ergreifen würdest. Wenn du damals gewusst hättest, dass du irgendwann so großen Erfolg haben würdest, hättest du dann bei der Auswahl der Frisur nochmal, vielleicht wärst du nochmal eine Runde gedreht im Laden und hättest gesagt, komm, vielleicht gucken wir mal, ob noch was Besseres hergeht, weil ich muss das Ding jetzt irgendwie im Zweifel noch 40 Jahre tragen.
Ja, aber frisurtechnisch finde ich das eigentlich ganz okay. Es gibt andere Männer, die sehen mit ihrer eigenen Frisur noch schlimmer aus als ich. Ich möchte jetzt nicht irgendwelche Namen großartig erwähnen, aber ich bin insgesamt sehr zufrieden und ich genieße ja den großen Vorteil, auch jetzt nicht 24 Stunden am Tag mit die Krause sein zu müssen, denn das kann sehr hart sein, wenn ich zum Beispiel ab und zu mit Jürgen Drews, der sich ja für 87 noch sehr gut gehalten hat, wenn ich mit dem nach Malle Frisur fliege. Ja. Identisch, ne? Der mit demselben Friseur. Aber wenn der am Flughafen ist, der wird auf Schritt und Tritt verfolgt und hat keine ruhige Minute. Und seitdem wir natürlich Telefone haben und iPhones und bla bla bla, hat der Mann keine ruhige Minute mehr. Und ich gucke mir das ganze Spektakel dann aus der Distanz an, also von da hinten. Und alles ist wunderbar.
Ist eine wahnsinnig gute Entscheidung gewesen, rückblickend. Hast du dir diesen sage ich jetzt mal, Pfiffi aufgesetzt, weil du damals schon ahntest, es wäre besser irgendwie inkognito zu bleiben? Oder war es einfach nur, weil es gut aussah? Weil es wahnsinnig aussah.
Das wäre sehr weit gedacht gewesen, dass ich 1995 irgendwann mal sage, ich werde Karriere auf Mallorca oder in Deutschland machen. Wir hatten Anfang der 90er hatten wir ein Comedy-Konzept, wo unter anderem auch mein Kumpel Atze Schröder dabei war oder Amaretto, der heutzutage immer noch meine Songs schreibt. Der hat Geh mal Bier holen geschrieben, Schatzi schenkt mein Foto und. Das heißt, wir kennen uns seit 30 Jahren und wir haben an Diskotheken Shows verkauft, 2x40 Minuten und haben uns dann von Song zu Song umgezogen. Ich stand als Rex Gildo auf der Bühne, hab Fiesta Mexicana gesungen.
Das ist doch Wahnsinn.
Knocking on Heaven's Door von den Guns N' Roses, da hatte ich noch lange Haare, da hätte ich direkt in der Kelly Family anfangen können. Und wir haben immer gemerkt, es macht Spaß, sich einfach zu verkleiden, sich einen Fiffi aufzusetzen und 2 Stunden später stehst du an der Theke mit den Leuten, die dich gesehen haben und du kriegst dann mit, hat's denen gefallen oder hat's denen nicht gefallen.
Ja, und ich glaube eben, in der Verkleidung aufzutreten, ermöglicht einem ja auch nochmal ganz andere Dinge zu machen. Weil wenn du immer als du selbst bist, dann hat man natürlich so eine gewisse Hemmschwelle, oder?
Absolut. Du bist ja natürlich auch irgendwo eine Kunstfigur und genießt natürlich auch mehr Freiheiten. Und wenn du entsprechend kritisiert wirst, kannst du immer noch sagen, ist ja nur eine Kunstfigur.
Habe ich ja nichts mit zu tun. Lass uns nur mal ganz kurz, weil ich habe mir vorhin so überlegt, okay, jetzt Ballermann. Alle reden über Ballermann. Für all die, die noch nicht da waren, wie muss man sich den Ballermann vorstellen? Zum Beispiel, ich habe mir überlegt, wer ist eigentlich der Chef vom Ballermann? Also natürlich musikalisch du, aber gibt es da irgendeinen Mann, mit dem man sprechen muss, wenn man da auftreten will? Oder eine Frau?
Also im Grunde ist es ja so, mir gehört ja praktisch die halbe Insel.
So.
Ne? So sieht's aus. Ne? Oh. Und nein, es gibt natürlich einmal den Unternehmer Megapark. Aha. Das ist der tolle Kosak, ist der Chef. Der hat natürlich viele Generaldirektoren um sich herum, die für die Gestaltung des Programms da zuständig sind, die dafür zuständig sind, dass die Kellner auch einen Job haben. Also der Megapark ist ein Riesenimperium.
Deutsch oder Spanisch?
Spanisch.
Das heißt, die verstehen gar nicht, was du da singst. Das heißt, die denken, das ist vielleicht, Gott denken sei die, das Dank. Ein anspruchsvoller Liederabend.
Nee, sonst hätten die mich ja schon längst rausgeschmissen. Ne? Ich bin ja jetzt seit 24 Jahren da. Nein, die verstehen kein Wort. Ne? Überhaupt nicht.
Aber sie können sich trotzdem, erahnen, worum sich es geht.
Ich denke mal, ja. Ich glaube nicht, dass der Chef sich das hat übersetzen lassen, was ich so auf Deutsch singe. Aber es ist ihm auch egal, wenn der sieht, da sind 2.500, 3.000 Leute jede Woche, dann ist er ganz gut zufrieden. Und um deine Frage zu beantworten, das andere große Imperium ist der Bierkönig. Da gibt es halt eben dann auch zwei Spanier, die den Laden betreiben. Und da treten halt eben auch sehr, sehr viele unterschiedliche Künstler auf. Lange Zeit war es so, dass diese beiden Unternehmen sich ähnlich gut verstanden haben wie Borussia Dortmund und der FC Schalke 04. Aber man merkt einfach so pandemiebedingt, wissen die Jungs auch, der Kuchen ist groß genug für uns alle auf Mallorca an der Playa de Palma. Wir machen unser Ding, ihr macht jetzt euer Ding.
Wenn du
jetzt, das finde ich auch ganz gut so.
Ja, das finde ich auch. Ist ja genug Platz auch für mehrere Bewerber. Wenn du jetzt dahin kommst, hat man dann eine eigene Garderobe? Wie muss man sich das vorstellen? Wird dir dann ein Fruchtteller gereicht von halbnackten Frauen, die sich nur auf allen Vieren dir nähern dürfen? Wie geht man da mit den Künstlern um? Was muss man sich da erwarten? Oder ist das einmal kurz rein und schnell wieder raus?
Also Fruchtteller werden nicht serviert, nackte Frauen selbstverständlich, das ist Bestandteil meines Vertrages, meistens sind es dann auch 10. Ich hatte ja meinen großen Hit Ende der 90er Jahre. Die 10 nackten Friseusen, wer kennt ihn nicht, diesen Song? Also, ich bin wirklich zwischen 30 und 40 Mal im Megapark oder auch unten in der Mega-Arena und die Garderobe ist alles andere als edel, elegant. Aber zum sich kurz da aufhalten reicht das. Und es ist wirklich so, wenn ich abends um 23 Uhr auf der Bühne stehe, auf Mallorca, dann bin ich 22.45 Uhr da, fahre mit meinem schicken Auto. Ich habe ein Opel Zafira, Baujahr 2003, fahre ich vor.
Oh Gott.
Und es wird hier immer besser. Alle sind glücklich. Und keiner erwartet, dass der Krause aus so einem Opel Zafira da aussteigt. Da stehen nämlich dann auch teure andere Autos, BMW X6 und ein Porsche Cayenne und hast du nicht gesehen. Und die Leute, die am Megapark vorbeilaufen, der Krause ist schon da. Wieso? Der Porsche steht doch da. Ach so, ja. Nee, der fährt doch den X6. Nein, der fährt den Porsche. Und dann komme ich mit meinem Opel Zafira da vorgefahren. Das ist großartig. Ich habe ja auch viele Kinder und die müssen ja in so ein Auto reinpassen.
Ja, wissen denn die Kinder, hast du offen mit denen gesprochen, was der Vater beruflich macht? Ich hatte das ja lange versucht, geheim zu halten von meinen Kindern und habe immer irgendwie sowas von, ja, so eine Art Kindergärtnerin und so und ich arbeite mit, ist eine Art Betreuungssituation, die ich da mache und so. Also ich hatte versucht, das ein bisschen klein zu halten den Kindern gegenüber. Du auch?
Habe ich gar nicht. Also ich bin ja gelernter Jugend- und Heimerzieher und ich habe meinen Kindern immer gesagt, die Zielgruppe ist geblieben. Es hat sich nichts geändert.
Das wäre auch mein Gag gewesen, ehrlich gesagt.
Ja, ach, den haue ich auch schon so viele Jahre raus, aber ist doch immer wieder schön, die Leute zum Lachen zu bringen.
Okay, wer sind deine Fans? Wie muss ich mir vorstellen, abends so ein oder nachts dann so eine Crowd, die vor dir steht?
Ach, das ist im Grunde die komplette deutsche Bandbreite an Otto-Normalverdiener. Das sind natürlich dann, wenn im Mai die Bundesliga vorbei ist, dann kommen die Fußballvereine, die Stammtische, die Thekenmannschaften, die Thekenclubs kommen dann rüber und feiern. Im Sommer sind es dann die Abiturienten, die ihre Abifahrt nach Mallorca machen, weil sie viel mehr Geld hatten, um nicht nach Lorette Mar zu müssen. Dann kommen die nach Malle. Und im September sind es dann oft wirklich so die etwas älteren Damen und Herren der Schöpfung. Die kommen dann mit ihrem Kegelclub, mit Dieter und Roswitha aus Bottrop kommen die dann rüber und feiern an der Playa de Palma. Aber es gibt da jetzt wirklich kein sehr spezielles Publikum. Das sind wirklich, ja, die Deutschen schlechthin.
Aber alle eigentlich lustig. Und ich meine, die Letzteren, die im September kommen, die habe ich mal kennengelernt. Ich habe mal im Sauerlandstern eine Show moderiert, warst du da schon mal. Und da haben die zu mir gesagt, schieb am besten heute nach den Schrank vor die Tür, sonst kommt noch einer und versucht sich mit der Tür irgendwie oder mit dem Fuß irgendwie Zutritt zu verschaffen. Also das kennst du auch.
Das kenne ich auch. Also ich weiß noch von einem Auftritt, da bin ich dann nachts ins Hotel gegangen und morgens um 4 Uhr stand eine Frau sternhagelvoll in meinem Zimmer und ich konnte ihr nicht klar machen, dass dieses Zimmer nicht ihr Zimmer war, weil sie war so betrunken und ich weiß gar nicht, wie die ins Zimmer gekommen ist. Also sie hat auf jeden Fall meinen Schlüssel bekommen und ja, die musste ich dann natürlich wieder in irgendeiner Weise entsorgen. Aber das ist mal eine Geschichte gewesen, das war ganz interessant.
Ja, finde ich auch gut. Bei mir stand übrigens auch mal einer nachts im Zimmer, und zwar beim Bambi. Da waren wir im Europapark Rust, und es war einen Abend vorm Bambi, und da kam so ein Ehepaar rein, und die haben mir mitten eine Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet. Ich lag da im Bett, und dann hat der Mann gesagt, Entschuldigung, die haben uns hier eingewiesen. Und dann hat seine Frau hinten so um die Ecke geguckt, und dann hat sie gesagt, das ist ja die Barbara Fleischberger. Und so, und ich lag da so geblendet. Und dann sind sie wieder gegangen. Ja, es hätte eigentlich so, fangen viele gute Filme an, aber ich habe das
dann. Ja, auf jeden Fall. Das, du musst auch ein Buch schreiben. Ich meine, du hast wahrscheinlich schon ein paar geschrieben, aber
ich habe
diese
noch
Geschichte,
kein Buch geschrieben. Ist das nicht traurig? Ich bin eine der ganz, ganz wenigen in unserem Geschäft, die noch keine Autobiografie geschrieben hat. Ich wüsste auch jetzt noch nicht so genau, ich weiß noch nicht, ob ich mehr als 2 Kapitel schon zusammen habe. Hast du ein Buch geschrieben?
Nein, aber ich schreibe jetzt seit einigen Wochen Tagebuch und habe festgestellt, ach, so interessant ist das alles gar nicht, was du da schreibst. Wer soll denn den Scheiß lesen? Ich hatte aber immer mal die Idee, immer dann, wenn ich im Flieger sitze, an meiner Autobiografie zu arbeiten. Und das Buch soll dann einfach heißen Über den Wolken. Aber die Flüge von Münster zum Beispiel nach Mallorca, die sind so kurz. In 2 Stunden kriegt er gar nichts auf Papier. Deshalb schreibe ich erstmal kein Buch.
Wo würdest du den Schwerpunkt setzen? Also gibt es irgendeine Message, natürlich neben deinem Oeuvre, was ja unsterblich ist, neben deinem musikalischen, gäbe es buchmäßig eine Message, wo du sagst, das möchte ich den Menschen da draußen mitgeben?
Vielleicht ist das der Grund, weshalb ich noch kein Buch geschrieben habe, weil ich einfach nicht weiß, was soll die Message sein. Meine Message besteht natürlich darin, den Leuten zu sagen, Leute, genießt euer Leben. Es ist so schön, es kann so viele schöne Momente geben. Und wenn ich mit meiner Musik, die ich mache, dazu beitragen kann, dass ihr gute Laune habt, dann haben wir doch alles richtig gemacht. Ich habe einen tollen Tag gehabt, ihr habt einen tollen Tag gehabt. Und ich mache Musik einfach aus dem Grund, weil Musik macht ja glücklich, singen macht glücklich, weißt du ja selber. Und deshalb glaube ich, gehöre ich und wahrscheinlich du auch, gehören wir zu den glücklichsten Menschen überhaupt.
Also
und das ist ja das größte Gut, was wir haben können.
Ja, und auf einer Bühne stehen und singen ist ja wirklich, ich meine, mehr geht nicht, das kann man gar niemandem beschreiben, aber das ist so toll, wenn das dann alles passt, und ich meine, wenn dann auch noch Wert auf, also bei dir ist ja, würde ich sagen, der Fokus auf dem Text, aber auch die Musik ist wunderschön. Macht man die Musik, die in deinen Songs vorkommen wird, die mit echten Instrumenten?
Hast du gesagt, die Musik ist wunderschön? Kannst du mir das schriftlich geben?
Vielleicht später. Wird diese Musik mit echten Instrumenten, ist die spielbar mit Instrumenten, oder muss die aus so einer Kiste kommen?
Nein, also ich gehöre ja zu den wenigen Musikern an der Playa de Palma, die auch in der Lage sind zu singen. Ich habe immer gesagt, 90% der Leute, der Künstler, die auf Mallorca sind, können nicht singen. Gutes Beispiel, Schäfer Heinrich, ne? Ja. Der kommt vom Bauer sucht Frau und hat natürlich auch seine Berechtigung, allerdings nicht als Sänger, findet aber trotzdem statt. Und ich bin halt eben jemand, der es von der Pike an aufgelernt hat. Und Heinrich, falls du es hörst, ich wollte dir nicht böse sein, aber du weißt ja, du bist kein Musiker. Ne?
Ja, und du sag mal, der Schäfer, war das der mit der hat der nicht so eine Flöte gehabt? War das der? Nee, das war wieder ein anderer.
Michael Hirte.
Nee, wegen Hirte, komm ich, Schäfer, Hirte. Okay, ich dachte an Michaela Schäfer. Hat die nicht auch gesungen?
Die war da, ich weiß nicht, die hat, glaube ich, aufgelegt als DJ.
Ja. Ja, das ist
ja, aber die hatte 2 andere Argumente, um dahin zu gehen.
Ich wollte gerade sagen, aber
ich bin da nicht hingegangen, aber.
Die hat so Probleme gehabt, den Plattenteller zu sehen, weil die konnte nicht, wenn die runtergeguckt hat, hat die einfach ihr Arbeitsmaterial nicht erkennen können. Ja?
Wahrscheinlich. Und ich habe sie mal auf einem Oktoberfest gesehen in Deutschland. Da stand sie in der ersten Reihe auf der Bierbank, komplett verkleidet im Dirndl. Und dann habe ich mich gefragt, ist das Michaela Schäfer oder ist sie das nicht? Die war bildhübsch. Ja. Total toll angezogen. Ja. Und habe ich sie nachher über Facebook angeschrieben. Michaela, warst du heute bei diesem Oktoberfest? Ja, wieso hast du mich nicht erkannt? Ja, weil du so natürlich aussahst. Ja. Ne? Weil sonst kennt man sie ja wirklich in Outfits, die mir überhaupt nicht gefallen. Ist gar nicht meine Art von Erotik, die sie darstellt. Also das Ding mag ich überhaupt nicht. Und dann habe ich die ja wirklich natürlich gesehen. Ja, die war aber auch auf Mallorca. So, und jetzt möchte ich abschließen. Ich habe natürlich auch eine Band. Ich spiele mit 4 Musikern. Ich kann also meine Songs, die ich in den letzten 20, 25 Jahren gemacht habe, auch mit Gitarre, mit Schlagzeug spielen. Ich habe im letzten Jahr im Sommer haben wir eine kleine Unplugged-Tour gespielt mit meinem Gitarristen und meinem Keyboarder. Und da gibt es dann 90 Minuten lang Unplugged zu dritt auf die Schnauze.
Also was ja viele machen, die in so ein gewisses Alter kommen, und da sind wir ja beide bald, vielleicht so deine Songs mit Orchester. Howard Carpendale hat es jetzt gerade gemacht, Sting macht es, weißt du, alle mal. Wäre das nicht mal was so, du, Mickey Krause and the London Philharmonics, Helene Fischer hat mit denen eine Weihnachtsplatte gemacht, weißt du? Und dann, wenn du nochmal 12 oder 16 Streicher hast im Hintergrund, da gehen dir ja deine Melodien nochmal ganz anders
auf. Ja, klar. Das öffnet Stell dir jetzt mal ja. die 10 nackten Friseusen als Ballade vor, ne? So schön getragen. Also, das funktioniert. Und wir haben auch zum Teil schon Songs symphonisch produziert. Aber es ist natürlich nicht die Musik, die jetzt mein Publikum, mein Mallorca-Publikum, mein Party-Publikum anspricht. Das sind dann nur Sachen, die mache ich dann für mich und für die Hardcore-Fans. Aber sowas, ja, kauft ja kein Mensch. Was auch nicht schlimm ist.
Ja, aber du, das ist ja wurscht. Ich meine, das interessiert doch den Howard Carpendale nicht. Die machen es einfach. Man sagt ja immer, wenn die Karriere langsam zu Ende geht, dann machen Männer eine Weihnachts-CD und Frauen singen Brechtlieder. Da bin
also,
ich, das
okay.
Hab ich noch vor mir.
Oder sie gehen in den Dschungel.
Oder sie gehen in den Dschungel. Hast du einen weihnachtlichen Song auch mal geschrieben? Weil ich finde, an Weihnachten erreicht man den Menschen ja auch gut.
Ja, ich habe einen Song geschrieben, der heißt Weihnachten. Früher gab es mehr Lametta. Das ist ein sehr schöner Song, kannst du dir mal in Ruhe anhören bei Spotify. Ja, ist auch wieder so ein Song, den keiner braucht, aber ich hatte Spaß daran, einen Weihnachtssong zu machen. Und das ist ein schöner Song, den habe ich zwischendurch mal gesungen. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht für die große Bühne, das ist sowas für zu Hause.
Fürs Herz, genau. Für zu Hause, fürs Herz.
Für den Keller.
Für zu Hause, für den Keller, fürs Herz. Ich habe mir vorhin überlegt, wenn ich dich so reden höre, du machst es und ich glaube, ich bin nämlich auch so. Also du sagst natürlich die Fans und die, es ist schön, Freude zu schenken, aber letztendlich machst du es doch für dich.
Ja, selbstverständlich. Man macht ja nicht immer nur alles für andere Leute. Aber ich war immer von meinem Tun, von meinem Machen so überzeugt. Ich habe 1995, da war ich 15, da habe ich mal zu meinen Kumpels gesagt, Jungs, wartet ab, bis zum Jahr 2000 habt ihr mich bei Wetten, dass gesehen. Und ich wollte immer schon als 15-Jähriger auf die große Bühne. Ich habe eine eigene Rockband gehabt, ich habe eine Schulband gehabt, ich habe Theater gemacht. Ich wollte immer auf die Bühne, hatte immer dieses Gehen und dieses Verlangen danach. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert, aber immerhin war ich 2013 bei Wetten, dass. Also das habe ich schon mal geschafft. Und ich war eigentlich immer von dem, was ich gemacht habe, sehr, sehr überzeugt und hatte halt eben dann auch den Mut, einfach weiterzugehen. Weil ich weiß noch, wie ich mich selbstständig gemacht habe 1998. Mein Vater sagte immer, Junge, bleib doch in der Firma, da weißt du, was du hast. Du musst auch an deine Rente denken. So denken halt eben Eltern.
Ja.
Ich bin dankbar, dass meine Eltern mir so diese Ratschläge mit auf den Weg gegeben haben. Aber im Nachhinein bin ich doch sehr dankbar, dass ich diesen Weg der Selbstständigkeit gewählt habe.
Aber Selbstständigkeit heißt, du hast dann damals gesagt, ich bin jetzt selbstständiger Alleinunterhalter. Oder wie hast du dich selber definiert?
Ich habe mich als Musiker, als Alleinunterhalter gesehen. Ich habe in der Zeit auch damals noch viele Warm-Ups gemacht für Oliver Geissen, Hans Meiser, Birte Karalus und. Und ich kam gerade aus der Ausbildung des Jugend- und Heimerziehers und hätte, glaube ich, im Schnitt so 1.800-2.000 Mark verdient, also 2.000 Mark, ja. Und dann habe ich gesagt, wenn ich das als Musiker im Monat verdiene, bis zum Jahr 2000, dann gucke ich einfach mal, ob das funktioniert hat oder nicht, oder ob es funktioniert oder nicht. Und es hat Gott sei Dank funktioniert. Und dann kamen 99 die 10 nackten Friseusen. Bis zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht mal, wie Mallorca geschrieben wird, aber auf einmal bin ich da gewesen und gleich 20 Mal gebucht worden. Und das war natürlich der Beginn meiner Karriere. Ich habe natürlich auch, war nicht nur fleißig, hatte auch sehr, sehr viel Glück.
Ja, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, bei mir auch so. Ich werde oft gefragt, du wahrscheinlich auch, wie hast du das geschafft und was war wichtig und so. Und letztendlich kann ich das alles nicht mehr verstehen, was da passiert ist, weil es ist irgendwie passiert und ist mir heute schleierhaft, wie ich es so weit geschafft habe.
Ja, ich glaube, Fleiß spielt einfach auch eine große Rolle und man ist immer motiviert, immer wieder gute Songs zu haben. Man will natürlich auch ein Stück weit besser sein als die anderen, gerade bei uns im Partygeschäft. Und ich war immer motiviert, gute neue Songs zu schreiben mit meinem Kumpel Amaretto und wir haben oft den richtigen Riecher gehabt. Ich wusste sofort zum Beispiel 2012, Schatzi schenkt mein Foto, das wird ein Riesenhit. Damit öffnen sich Türen, die vorher verschlossen waren und schon war ich dreimal bei Silbereisen, ob ich wollte oder nicht, aber ich war da.
Und das ist die Tür, die will man notfalls eintreten. Ja, aber es ist wirklich, und dann ist das ja eine positive Spirale. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wir haben vorhin hier gesessen und dann habe ich so 2, 3 Songs aufgezählt, natürlich, die mir gleich in den Kopf kamen. Dann haben die anderen noch 5 aufgezählt und es ist ja jeder Song gefühlt ein Kracher. Ist dir das manchmal klar, wenn du das schreibst, dass das wirklich, ich finde, das ist ganz großes Kino, was du machst. Das ist wirklich ganz großes Kino. Sitzt du manchmal da mit Amaretto und denkst dir, das ist Wahnsinn, das ist das Lustigste, was ich je gehört habe. Musst du selber über deine Sachen lachen?
Ja, Gott sei Dank. Also ich kann Gott sei Dank auch über meine eigenen Sachen lachen oder die Sachen, die der Amaretto mir dann zum Teil als Demo schickt. Und da merken wir einfach so, ja, der Song hat jetzt Potenzial, der kann durch die Decke gehen. Und oft hat sich's dann auch bewahrheitet und ist dann auch ein Riesending geworden. Es gab aber natürlich auch ein paar musikalische Tiefschläge und die hat man dann umso schneller vergessen. Gutes Beispiel zum Beispiel, Bist du Braun, kriegst du Frauen, der ist jetzt nicht von mir und auch nicht von Amaretto und hat auch keinerlei politischen Hintergrund. Nee. Es geht einfach nur um Sonnenbräune.
Ich wollte gerade sagen, politischer Hintergrund ist ja nicht so deins. Tatsächlich.
Nein, absolut nicht.
Aber jeder versteht, wenn man zumindest das Cover sieht, wo du so eine lustige Sonnenbrillenabdruck hast und drumherum total braun gebrannt bist, was damit gemeint ist. Aber du meinst, der fliegt nicht, oder wie?
Nein, bei dem Song war es so, den habe ich angeboten bekommen und habe gesagt, irgendwie packt der mich nicht wirklich. Also da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich den irgendwie live performe, ob die Leute das hören wollen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir packen diesen Song als Titel 18 von 18 Songs auf das Album und gucken einfach mal, was passiert. Und dieser Song, der hat so viel Eigendynamik bekommen, weil gerade die jungen Leute, die 15, 16, 18-Jährigen, hatten Bock auf diese Art der Produktion und hatten Bock auf diesen Text. Und der Song ist jetzt als letztes Gold gegangen.
Das Gold. Ich meine, Gold, das ist der Wahnsinn. Wer macht denn noch Gold heutzutage?
Ja, das Schöne ist natürlich, Spotify macht es möglich, dass wir Gold gehen. Schatzi ist noch Gold gegangen mit real verkauften CDs und Tonträgern. Ja. Aber selbst bei Geh mal Bier holen, der Song hat auch Gold geholt. Da merken wir einfach, das machen die Zahlen bei Spotify. Ich habe zum Beispiel heute jetzt gelesen, Eine Woche wach, den haben wir vor 3 Jahren veröffentlicht. Der hat jetzt 30 Millionen Streams bei Spotify. Und du kriegst irgendwann eine goldene CD dafür, dass halt eben so viele Menschen den Song gestreamt haben, aber nicht eine CD gekauft.
Ich fahre sehr, sehr viel Ski und habe auch da ein Domizil in Österreich. Und da bist du natürlich ständiger Begleiter auf jeder Hütte, ob man will oder nicht. Und ich saß einmal mit meinen Kindern in dieser Hütte und wartete auf irgendwas. Und da liefst du rauf und runter mit nassen Friseusen, Dings, was weiß ich was. Und es war, und dann haben die Kinder auch so angefangen, so zuzuhören. Und dann habe ich gedacht, muss ich das jetzt irgendwie erklären?
Weißt du, ich bin dann gleich so eine
verständnisvolle Mutter, die dann sagt, pass auf, das ist, hier wird jetzt die Frau in einer Art und Weise dargestellt, wie es nicht sein sollte. Ist es denn manchmal jetzt so, weil es wird ja jetzt schon alles sehr streng, ja? Also ich merke das natürlich auch mit der Art, wie ich bin und wie ich auch 20 Jahre lang richtig verstanden wurde, neigen jetzt manche Leute dazu, mich jetzt plötzlich falsch zu verstehen, ja, und zu sagen, ja, aber was sagt die denn da? Hast du das auch schon gemerkt? Dass politische Korrektheit jetzt einzieht am Ballermann?
Politisch korrekt ist für Micky Krause schwierig. Und so ein Song wie 10 nackte Friseusen oder Zeig doch mal die Möpse sind natürlich 1999, 2000 sehr doppeldeutig gewesen. Ja. Und damals hatten alle noch Spaß daran. Und heute müsste man, wenn man im Megapark diesen Song singt, was ich aktuell nicht mache oder in den letzten 2 Jahren nicht gemacht habe, muss man sich doch schon dafür rechtfertigen.
Ja, aber ich meine, wenn du das dann irgendwie mit Untertiteln oder vorher mit einer Einleitung irgendwie machst, die das Ganze gerade rückt, ist es eben, ich finde, wenn man Witze erklären muss, dann wird es auch schwierig.
Dann ist der Witz vorbei, ne? Das ist immer das Problem. Also wenn wir wirklich jeden Witz erklären müssen oder unseren Humor ständig rechtfertigen müssen, dann bleibt er irgendwann auf der Strecke. Ne? Und wenn ich an Helge denke, ich bin ja ganz großer Helge Schneider-Fan, was für CDs der so Anfang der 90er veröffentlicht hat, also da darf der die Hälfte von dem dürfte er heute gar nicht mehr bei seinen Konzerten sagen.
Nee, natürlich nicht. Das wird ein enges Höschen, darf man das noch sagen? Wie auch immer. Also wir sind gespannt, wie es weitergeht auf jeden Fall. Aber weißt du, wenn ich als Pepperoni in Zukunft auftrete, um nochmal auf mein Faschingskostüm hier zurückzukommen, dann wird man mir einiges verzeihen, glaube ich. Es kommt immer auf die Verkleidung an.
Und die Frisur.
Und es kommt auf die Frisur an, ganz, ganz genau. Und da macht uns beiden keiner was nach. Werden deine Songs im Radio gespielt?
Nee, praktisch nicht. Also Karneval, ja, da gibt's dann einige Radiosender, die sagen, so, jetzt spielen wir mal Micky Krause, geh mal Bier holen, du wirst schon wieder hässlich, Eine Woche wach, das sind so kompatible TV-Radiosachen. Aber ich glaube, eine Abrechnung seitens der GEMA, da kommen, glaube ich, 3,50 €, da kann ich mir ein Eis für kaufen.
Also für die Leute, die das nicht genau wissen, wie das System funktioniert, je häufiger man im Radio gespielt wird, desto mehr Geld spielt einem das natürlich in die Kassen. Bei mir ist es auch so, meine Agentur kriegt ja von allen Prozente, was ich verdiene und die verzichten jedes Jahr bei der GEMA-Abrechnung meiner Songs darauf, ihre Prozente abzuziehen, weil sie meinen, die Buchhaltung kann so kleine Beträge nicht rechnen.
Ja, und der Aufwand, überhaupt eine Rechnung zu schreiben,
als der Verdienst tatsächlich. Aber ist doch auch schön. Also das Tolle ist, du bist ein Superstar und wirst nicht im Radio, also bist ein Musik-Superstar, ohne im Radio gespielt zu werden. Das muss man erstmal schaffen.
Ja, ich habe da auch überhaupt kein Problem mit. Ich finde es nämlich schön. Jeder kennt irgendwie mindestens ein, zwei Songs von mir. Das hängt natürlich jetzt auch daran, dass ich wirklich jetzt seit 24 Jahren im Geschäft bin. Und jeder war ja irgendwie vielleicht schon mal auch auf Mallorca oder auf einer Party, die Oktoberfeste.
Skifahren. Also ich höre dich.
Skifahren, ja, genau. Ja, ja. Also du kommst an der Micky Krause nicht vorbei, wenn du beim Abgeschieb bist. Das funktioniert nicht. Also da mal eine Stunde lang ein Song nicht von mir zu hören, dann muss der DJ mich nicht mögen.
Nee, das, dann gehe ich auch. Dann gehe ich auch. Ja. So, ich weiß nicht, ob man dich informiert hat darüber, dass es immer ein Spiel gibt, liebevoll gestaltet und ausgedacht von der Redaktion. Ich gehe mal davon aus, es dreht sich heute ums Thema Karneval. Ich kenne es selber nämlich nicht, das Spiel. Ich lese vor. Lieber Micky, liebe Barbara, wir als Redaktion sehen Barbara irgendwie ein bisschen auch auf Malle. Im Bierkönig, mit lustigen Hüten und immer dabei, die Menge zum Beben zu bringen. Da du, lieber Micky, nun einmal der absolute Ballermann-Profi bist, ist es heute deine Aufgabe, Barbara dafür fit zu machen. Wir haben ein paar Fragen aufgeschrieben. Wir freuen uns, wenn du Barbara einmal durch diesen Fragenkatalog führst. Viel Spaß bei Malle mit Micky. Wie schön.
So. Großartig. Tolle Redaktion.
Mal gut vorgelesen, oder? So, hier wurde auch so eine schöne, guck mal, hier wurde so eine schöne Fotomontage gemacht. Das bin ich hier.
Ah.
Wer ist da noch?
Nicht
das
schlecht.
Sonja Zietlow, oder? Und wer ist da noch? Noch so eine blonde. Ah, nee, ist nicht Sonja Zietlow, sieht nur so aus. Entschuldigung.
Ja, aber bei diesen coolsten Frisuren, da weiß man ja überhaupt nicht, ist das die Zietlow oder ist das die Zietlow, nicht?
Ist das doch Peter Klöppel.
Oder der Klöppel, genau.
So, mit wem muss ich mich, wir haben ja vorhin schon ein bisschen über Malle gesprochen, aber jetzt gehen wir nochmal in die Tiefe, mit wem muss ich mich auf Malle richtig gut verstehen? Wer ist wichtig für mich?
Du musst dich mit Micky Krause gut verstehen und mit Jürgen Drews, weil wenn wir dich gut finden, dann nehmen wir dich mit auf die Bühne und dann darfst du während unserer Show performen als Special Guest. Und wenn das dann den Machern vom Megapark oder vom Bierkönig gefällt, dann bist du gebucht.
Das heißt, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, du hast schon ab und zu mal den Satz gesagt, ich bring dich groß raus, Baby.
Ja, ja, das ist selbstverständlich. Aber ich habe nicht nachher gesagt, leg dich schon mal hin.
Das hast du ja auch gesungen wahrscheinlich. Irgendwo kommt das textmäßig sicher in deinen Liedern vor. Wie soll mein Bühnenoutfit aussehen? Wir haben schon drüber gesprochen, Michaela Schäfer ist dir zu wenig. Es soll aber auch nicht zu viel sein. Es soll die Leute ansprechen und da wird es jetzt bei mir schon schwierig. Bei mir ist inzwischen mehr weniger. Ich meine weniger, nee, mehr ist mehr.
Was denn so. Jetzt?
Also ich muss was anhaben, wollte ich damit sagen, um
ja,
die Leute
so, ja,
für mich einzunehmen.
Auch. Also,
ja.
Es gibt auch genügend Frauen, die in den letzten Jahren da irgendwie blank gezogen haben. Das hat sich ja auch nicht so wirklich etabliert. Dann haben sie sich dann zu sehr als Künstler oder Künstlerin gesehen und sagt, na, ich mache das jetzt nicht mehr. Ich glaube, das ist auch jetzt so ein bisschen überholt, dass man da noch blank ziehen sollte. Also ich finde, du bist ja immer sehr galant angezogen. Mhm. Nimm einfach ein schickes Outfit mit, um die Männer und auch die Frauen zufriedenzustellen.
Ich muss vor allem die Frauen zufriedenstellen, das sag ich dir.
Genau, wenn die sagen, musikalisch war das nicht so toll, aber die hat ein tolles Kleid an,
ja,
dann hast,
du,
ist das schon die halbe Miete.
Die ist wie wir, nicht mehr ganz frisch, aber immer gut drauf.
Genau. Ne? 50 ist das neue 40.
Mein Satz. Aber noch bin ich Mitte 40.
Ich nicht.
Oh nein, bist jetzt schon über 50, gell?
Ja.
Hast du dir eine innere Grenze nur mal kurz nebenbei gesetzt, ab wann du bestimmte Sachen nicht mehr machen willst?
Also mein Rentenbescheid ist fällig am 1.7.2037, dann bin ich 67 und dann könnte ich mir gut vorstellen, einfach auch weniger zu machen. Das Schöne ist ja, das ist unser Beruf, unsere Berufung, unsere Leidenschaft und es ist jetzt nicht so, dass es eine Strafe ist, für mich auf die Bühne zu gehen, aber ich möchte es zum Beispiel nicht unbedingt noch mit 76 machen, weil meine Frau will, dass ich vor die Tür komme.
Ja.
Und da gibt's ja schon so Leute. Nee, aber ich habe aktuell, brenne ich noch wirklich für die Bühne und die letzten zwei Jahre waren ja für uns alle sehr, sehr hart. Man will einfach wieder raus und man will einfach wieder, geh mal Bier holen und eine Woche wach singen.
Also jetzt nur für mein Verständnis, du stehst wirklich seit zwei Jahren nicht mehr auf der Bühne.
Ja, ich hatte am 13. März 2020 war der letzte Auftritt. Und dann war lange Zeit lang nichts. Ich glaube, 2020 waren gar keine Auftritte mehr. 2021 hatte ich so 15, 20 Auftritte, so ab August wieder. Dann war ja wieder im Dezember Feierabend. Aber ich hatte ja Gott sei Dank relativ viel Medienpräsenz. Ich durfte dann bei Let's Dance mitmachen und mich von meiner besten Seite zeigen. Tanzen habe ich immer noch nicht gelernt. Aber das war natürlich dann eine gute Möglichkeit, sich noch zu präsentieren und medial stattzufinden.
Lass uns bitte kurz über Let's Dance sprechen. Ich war vorhin bei deinem Instagram-Account und habe habe da geguckt, da hast du nochmal gepostet, jetzt rückblickend, vor einem Jahr sah ich so aus bei Let's Dance. Da hast du Tanzschritte eingeübt, da hätte ich als Profitänzerin, die dich ja begleitet hat, hätte ich gesagt, Freunde, der Mickey Krause, das ist eine hoffnungslose Nummer. Haltet mir den vom Leib. Ich sag mal, du bist natürlich ein lockerer, musikalischer Typ, aber jetzt so richtig den Brasilianer in den Hüften, den konnte ich nicht in diesem Video, nur in diesem einen, nicht wirklich entdecken.
Nee, also ich bin da ja, wie sagte Daniel Hartwig, die westfälische Betonhüfte aus dem Münsterland. Und so war ich auch. Und Tanzen gehört wirklich nicht zu meinen Kernkompetenzen. Aber ich bin mehrmals angefragt worden und habe dann gesagt, ich mache da mit. Ich habe ja jetzt auch Zeit. In den Jahren zuvor hätte ich gar keine Zeit gehabt, wenn Jobs gewesen wären. Von daher war das für mich ein toller Ausgleich. Aber ich habe es mir wirklich komplett drauf schaffen müssen. Also ich habe keine Fehler gemacht, aber es fehlte natürlich, beim Tanzen brauchst du natürlich auch eine gewisse Leidenschaft. Und die war nicht immer vorhanden. Aber dafür habe ich fehlerfrei getanzt, aber nicht schön.
Nicht so schön, aber fehlerfrei. Und sag mal, diese Nähe, ich habe letztens mit Rurik Gislason, der ja ursprünglich mal Fußballer war, inzwischen aber nur noch als Sexsymbol arbeitet, glaube ich, und Haare, er hat Haare und aufgeknöpfte Hemden, mit dem habe ich mal getanzt, für eine Sache nur. Und da muss ich doch sagen, konnte ich mich einer gewissen, wie soll ich sagen, Körperlichkeit nicht entziehen. Ist ja schon... Und ich schätze dich jetzt wirklich ein, als westfälische.
Naja, wenn du mit mir getanzt hättest.
Wenn
hättest
an dir sich so eine Frau irgendwie reibt die ganze Zeit, da bist du auch, sag ich mal, ansprechbar, oder? Also jetzt aber bist du natürlich verheiratet, aber ich meine jetzt nur mal so, es erreicht dein Herz.
Es erreicht mein Herz, ja, aber bei Malika war es immer so, wir haben immer doch auf Abstand getanzt und ich sag mal so, wenn du mit Rurik Gislason tanzt, dann kann ich das schon verstehen, dass da körperliche Nähe Grundvoraussetzung ist. Ja. Und Rurik hat das auch immer gewollt, also auch mit Renata, da merkte man schon, da waren die Emotionen ganz anders vorhanden, da knisterte es selbst im Studio, aber bei uns, bei Malika und mir eigentlich nicht, also wir waren immer froh, wenn wir die 90 Sekunden getanzt haben.
Da hättest du mal mit Rurik tanzen sollen, da hätte es bei dir auch geknistert vielleicht.
Wahrscheinlich, ja. Aber der kann auch wirklich tanzen. Der konnte schon im Vorfeld tanzen. Rurik ist so einer, wenn der sich mit einem Thema auseinandersetzt, dann setzt er sich da schon eine Stunde vorher mit auseinander, beziehungsweise ein halbes Jahr vorher. Ich glaube, der hat ein halbes Jahr vorher regelmäßig Tanzunterricht gehabt. Oh, anders kannst du so nicht tanzen.
Hat er heimlich trainiert, meinst du?
Ja, mit Sicherheit.
Okay. Na, wie auch immer. Ich bin so ein paar Mal an ihm so hin und her gerutscht und dachte mir, ach komm, also... Von mir aus können wir es nochmal machen und so. Ich dachte immer, die Probe soll noch weitergehen und alle haben dann aber irgendwann, es waren nur sehr wenig Tanzschritte. Ich hatte es ziemlich schnell verstanden und dann habe ich aber versucht, das noch in die Länge zu ziehen, weißt du? Aber es war sinnlos. Brauche ich...
Alle lieben Rurik Gislason, ich verstehe es nicht. Ja, er sieht schon gut aus, aber...
Zu viel Haare für mein Gefühl. Ich möchte jetzt nicht einen Softspot bei dir treffen, aber ich bin für viel Haar nicht so ansprechbar. Vor allem nicht für lange Haare bei Männern. Die Vorstellung, dass Männer sich immer so durch die Haare gehen und sich damit und dann so ein Pferdeschwanz machen und so, da bin ich nicht für zu haben.
Ja. Ich hatte früher auch lange Haare, aber deshalb habe ich sie ja jetzt kürzer.
So, gut. Bist du schon grau?
Ja, ein bisschen. Du, mit 50 plus 51 bin ich ja jetzt, da wird man an den Seiten schon ein bisschen grau, vor allem bei 4 Kindern. Die Mädchen nicht mitgezählt. Ne?
So, sollte ich Background Tänzer haben. Hast du Background? Hast du ein bisschen was passiert auf der Bühne? Ich meine, machst du alles ganz alleine?
Ja, ich mache alles ganz alleine und auf Mallorca ist es oft so, dass andere Künstlerkollegen da die Tänzerin aus dem Megapark auf der Bühne stehen haben und ich finde immer, ich bin auch in der Lage, alleine eine Bühne auszufüllen. Da brauche ich nicht dann irgendwelche 3 Mädels, die leicht gelangweilt auf der Bühne stehen und zu meinen Liedern tanzen.
Nee, und es ist ja auch ein bisschen so, da musst du die Kohle immer teilen. Du gehst einfach nach Hause und kannst alles behalten.
Ach so, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Nee, die Mädels vom Megapark.
Ach so, ach, die werden von dir.
Die tanzen eh. Die tanzen eh den ganzen Tag.
So sind sie, die Mädels vom Megapark.
Genau.
Was sind deine liebsten Kollegen? Du hast Jürgen Dreef schon ein paar Mal angesprochen. Der kommt ja auch, ist er nicht auch in Münster irgendwie wie du?
Ja, der wohnt in Darup bei Rorup neben Sirup. Das ist ein ganz kleines Dorf, da sind die Kühe schöner als die Frauen, also bis auf Ramona natürlich.
Natürlich.
Und der wohnt ja wirklich in dem Geburtsort von Ramona und das ist wirklich ein ganz kleines 1500 Seelendorf, aber wir wohnen Luftlinie, ich würde mal sagen so 35 Kilometer auseinander. Ja, Jürgen kenne ich ja jetzt wirklich seit 98, 99 und wir haben ja gemeinsam auch schon tolle Duette gemacht und werden auch in Zukunft wieder Duette performen gemeinsam, weil wir sind nun mal die beiden Könige von Mallorca und dann passt das also sehr, sehr gut. Aber Tim Toupé ist ein ganz feiner Kerl, der auch viel auf Mallorca ist. Tim Toupé, falls du ihn nicht kennst, der hatte das Lied "Heute ist so ein schöner Tag".
Schalalala. Ja, ja, Gott.
Oder "Ich hab ne Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Denn Döner.
Ich hab ein Haar
schöner
auf der Brust, ich bin ein Bär."
Ja, das war der Stelter. Ne?
Hast du eigentlich Ambitionen im Fernsehen? Also du tauchst ja ab und zu auf, du warst bei der Buchstaben-Battle, was weiß ich was. Aber würdest du dir auch zutrauen, so eine richtige Sendung zu moderieren?
Ja, ich hab mal gesagt, Rowling hat ja dann der Ross Anthony moderiert und dann habe ich mal in einem Interview gesagt, das könnte ich mir auch vorstellen, das zu moderieren, ohne aber jetzt die Moderationsqualitäten eines Ross Anthony in Frage zu stellen. Aber Ross hat das leider falsch verstanden und war so ein bisschen angepisst. Also Ross, falls du jetzt gerade zuhörst, das war wirklich nicht persönlich. Also wirklich, aber das wäre so ein Ding für mich gewesen, wo ich Bock drauf hätte oder früher Mann mit Per Augustinski.
Was war denn nochmal Mann Mann? Oh, da ging es immer so Mann-Themen, so typisch Mann-Sachen, oder was war denn Mann Mann nochmal?
Das war eine Männershow, wo dann 10 Männer an der Show mitgemacht haben und 9 wurden nachher in den Pool geschmissen, wenn sie nicht cool genug waren für die Frauen im Studio. Die Frauen konnten danach entscheiden, wer ist der tollste Mann im Studio. Und dann musstest du sagen, ich bin ein toller Typ. Ich war mal in der Sendung, aber nicht verraten. Ich habe dann damals gesagt, ich bin ein toller Typ, weil ich noch genau weiß, wie es war, als mein Großvater mir meine erste Always Ultra schenkte. Da wusste ich, ich bin was ganz Besonderes. Du kannst dir vorstellen, dass ich relativ schnell in den Pool gefallen bin. Und aber es war toll. Aber es hat bis heute keiner herausgefunden, wann das war. Ich war wirklich, und das habe ich jetzt wirklich zum ersten Mal gesagt, ich war wirklich in der Sendung von Per Augustinski Mann oh Mann.
Ich weiß noch ganz genau, wie Pierre August Kinski da stand und da war hinten im Hintergrund dieses männlich Zeichen, oder? Mit dem Ding und dem Pfeil
genau
Nach oben.
Ja.
Sag mal, damals hat's angefangen. Viele haben ja ihre Karriere bei Herzblatt gestartet. Ganz viele waren mal Kandidat bei Herzblatt und sind dann irgendwie weitergekommen. Ich glaube, Kai Pflaume war Kandidat bei Herzblatt.
Genau.
Oder so. Und schau, was aus ihm geworden ist.
Ja, absolut. Also wie gesagt, ich habe ja, wenn ich Auftritte habe, habe ich 250 Termine im Jahr, aber ich wäre nicht abgeneigt, irgendwann auch mal TV-Fernsehluft zu schnappen.
Mach schnell, weil bald gibt es keine TV-Fernsehluft mehr.
Stimmt auch wieder. Aber ich habe ja früher, wie gesagt, als Warm-Upper gearbeitet, da hatte man sich ja auch schon oft ausprobiert und das war eigentlich eine schöne Zeit. Also ich könnte es mir vorstellen, nur ich glaube, wenn wir wieder auf die Bühnen dieser Welt dürfen, dann fehlt mir die Zeit.
Ja, das glaube ich auch. Aber Zeit hast du, um in Afrika Schulen zu bauen und zu eröffnen und in Schwung zu bringen. Was bringt einen Micky Krause, der gewissermaßen natürlich auch was studiert hat, was wahrscheinlich in diese Richtung geht, sich nämlich mit Jugend auseinanderzusetzen, was hat dich dazu gebracht, in Afrika Schulen zu bauen?
Ich bin 2018 gebucht worden für eine Veranstaltung in der Dominikanischen Republik in Punta Cana, Stars unter Afrikas Sternen, und der Gründer dieser Stiftung,
aber
Rainer
Meutsch. Aber die Dominikanische Republik ist gar nicht in Afrika.
Nee, da komme ich auch dann gleich erst zu.
Ist dir das nicht komisch vorgekommen?
Nee, das war ja nur eine Veranstaltung, um Zuschauer zu generieren, die zu dieser Veranstaltung gehen, und die sollten halt eben auch einen Teil spenden, um Schulen bauen zu können.
Okay.
Ich bin halt eben nur auf dieser Veranstaltung aufgetreten, habe den Gründer dieser Stiftung Fly and Help kennengelernt, Rainer Meutsch, und ich war von seinem Tun und von seinem Schaffen so begeistert, dass ich halt eben vor Ort gesagt habe, ich möchte auch, dass es eine Micky Krause Schule gibt, ich möchte, dass es eine Schule gibt, die meinen Namen trägt. Und dann habe ich eine Schule finanziert und die habe ich mir dann 2019 in Ruanda angesehen. Und da war ich dann persönlich bei dieser Eröffnung dabei, die erste Micky Krause Schule. Das war für mich neben den Geburten meiner Kinder wirklich der emotionalste Moment meines Lebens, einfach zu sehen, dass 500, 600 Kinder Spalier stehen und ich laufe durch diesen Spalier, werde von denen herzlich begrüßt mit Gesängen und sehe dann halt eben dieses fertige Objekt, die Schule. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit für mich, eine ganz tolle Erfahrung. Das war für mich dann auch ein Grund zu sagen, es wird nicht nur eine Micky Krause Schule geben, jetzt gibt es schon 3.
Und wer darf in die Micky Krause Schule gehen?
Das sind alles die Kinder im Grunde dort aus der Region. Also da gibt es nicht sowas wie eine Schulpflicht bei uns in Deutschland. Also wenn die Kinder die Möglichkeit haben, diese Schule zu besuchen, und sie schaffen auch den Weg zur Schule. Oft ist es so, dass die Kinder wirklich 10 Kilometer laufen, um erstmal zur Schule zu kommen. Also haben die einen Weg von 20 Kilometern am Tag Minimum. Aber da ist jedes Kind letzten Endes willkommen und da gehen zum Teil blöckeweise bis zu 1200 Kinder am Tag hin.
Dein Ernst? Aber das wird ja auch, muss ja auch weitergehen, weil ich, also ich habe letztens mit einer anderen Kollegin noch gesprochen, die auch so große Projekte macht, Toni Gahn, und die hat eben auch gesagt, die sind die ganze, die ist permanent damit beschäftigt, neues Geld einzusammeln, um das alles am Laufen zu halten.
Ja, ja, klar. Also, aber es ist so, dass diese Schule, wie sie gebaut wurde, sich auch noch über 5 weitere Jahre finanziell trägt, weil das von den Spenden im Grunde so ermöglicht wird. Aber die Schulen sollten natürlich auch versuchen, irgendwann eigenständig sich zu finanzieren. Das ist natürlich in so einem Land wie Ruanda nicht so einfach. Aber wir kriegen alle halbe Jahre kriegen wir Fotos, und der Kollege, der Rainer Meutsch, fliegt auch gerne mal wieder rüber und sagt, ich komme in 2-3 Jahren wieder, und dann gucke ich mir an, wie es mit der Mickey-Krause-Schule aussieht. Und da sind die Rückmeldungen bislang durchweg positiv.
Und das ist jetzt, also muss man sich vorstellen, über dem großen Schultor steht wirklich dein Name.
Ja. Ja, so ein kleines Schild. Also es ist ja nicht so ein Riesenschild, weil es kostet ja auch alles nur Geld. Aber es ist die Mickey-Krause-Schule in Bewiza in Ruanda. Wow. Und eine haben wir in Kenia jetzt schon gebaut. Die ist auch schon fertig. Pandemiebedingt konnte ich nicht rüber. Ich hoffe aber, dass ich dieses Jahr über Silvester mit meiner Familie nach Kenia fliegen kann, um dort die zweite Schule zu eröffnen. Die dritte wird jetzt gerade fleißig in Tansania gebaut.
Aber warum nur in Afrika? Mach doch mal in Deutschland eine Mickey-Krause-Schule.
Ja, aber wir haben ein Schulsystem in Deutschland, da möchte ich mich nicht einmischen. Außerdem, weißt du, bei einem Steuersatz von weit mehr als 50%, denke ich, sollte Vater Staat dafür sorgen, dass die Kinder in Deutschland auch entsprechend zur Schule gehen können.
Du hast ja gute Erfahrungen gemacht in deinem Leben. Du hast gesagt, 4 Kinder, und da sind die Mädchen noch nicht mitgezählt. Doch, also insgesamt 4 Kinder. Da hat man, ich glaube, da ist man gut vorbereitet insgesamt fürs Leben, oder? Also wenn du Kinder, 4 Kinder erziehst, großziehst irgendwie mit denen, als Familie irgendwie zusammenlebst, da kann einem eigentlich nichts mehr passieren.
Eigentlich nicht. Das ist ja das Schöne. Du wirst ja von der Familie, auch von den Kindern getragen und auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Du kannst ruhig, was weiß ich, auf einem Samstagabend vor 40.000 Leuten auf Schalke Ole gesungen haben oder in der Köln-Arena vor 10.000 Leuten, kommst nach Hause, heißt erstmal hier Vater Spülmaschine leerräumen, und ja. Schon hat die Realität dich wieder eingeholt. Deshalb bin ich, glaube ich, auch insgesamt noch ein sehr bodenständiger Mensch. Ich habe noch meinen Freundeskreis hier bei mir im Münsterland, und ich bin ja in dem Ort, in dem ich geboren bin, aufgewachsen bin, da lebe ich jetzt immer noch, und da werde ich hoffentlich auch sehr alt.
Ja, das ist übrigens für mich auch das Allerschönste, Leute von früher zu treffen. Ich finde, man hat mit niemandem so einen engen Draht wie mit seinen ganz alten Freunden, die einen noch aus der Schulzeit kennen, als man Pickel hatte, eine Brille, uncool war, nichts funktioniert hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ja, und die habe ich halt eben immer noch. Also ich war jetzt vor ein paar Tagen mit einem Kumpel auf Mallorca. Den kenne ich seit dem Kindergarten. Der ist mit mir wirklich im Kindergarten gewesen, in der Schule, weiterführende Schule. Und selbst mein Freundeskreis fliegt auch regelmäßig mit mir nach Malle, um einfach dort jede Menge Spaß zu haben. Ist natürlich klar, oh, der Krause hat da eine kleine Bude, können wir alle günstig Urlaub machen. Aber sie wissen es einfach auch sehr zu schätzen, mit mir da die Tage zu verbringen. Und ich letzten Endes genauso.
Ja, naja, und ich glaube, das ist, also so wie es mir bei dir vorkommt, du lebst ja diese zwei Leben so, nein, nicht parallel, ist jetzt bescheuert, aber ich glaube, ja, da geht man halt auf Arbeit und dann macht man sein Ding, und dann kommt man aber auch, ich glaube jetzt auch nicht, dass du von der Bühne kommst und dann erstmal irgendwie Drogen und Alkohol brauchst und eine Schaumparty und irgendwie 12 Stunden bis du wieder runterkommst, sondern du gehst auf die Bühne, du machst dein Ding, du kommst runter, ziehst das Hemd aus und sagst, ziehst
dir ein neues T-Shirt an. Schaumparty fände ich gar nicht schlecht.
Ja, aber irgendwie ist, ich wird dann immer so getan, also ja, man muss erstmal runterkommen und so, und ich denke mir immer, ich bin gar nicht oben.
Ja, weißt du, wann ich runterkomme? Ich komme runter, wenn ich im Auto sitze und dann zum nächsten Auftritt fahre. Da habe ich dann die Gelegenheit, runterzukommen. Wir machen ja auch, wie gesagt, so rund um Karneval machen wir dann 5 Termine am Tag, und wenn ich ein Oktoberfest habe, dann bin ich vom 1. September bis zum 20. Oktober 70 Mal unterwegs. Da ist dann nicht viel mit runterkommen. Da setzt du dich ins Auto und hast aber bei der Fahrt zum zweiten Auftritt schon wieder vergessen, wo du gerade gewesen bist, ja. Weil du bist so voll mit Programmen, mit Menschen, die dir begegnen. Von daher ist da jetzt nicht viel mit runterkommen.
Nee. Lässt sich das, was du machst, internationalisieren? Also wäre das auch was für den englischen, den französischen oder den belgischen Markt?
Französisch weiß ich nicht. Ich bin einmal in Frankreich aufgetreten, das war eigentlich ganz nett. Das war aber nahe der deutsch-französischen Grenze. In Belgien bin ich auch schon aufgetreten, aber dass Mickey Krause Belgisch singt oder Französisch brauchen wir, glaube ich, nicht. Aber wie gesagt, ich hatte schon Auftritt in Belgien, ich bin schon bei den Holländern häufiger gewesen, bin mindestens 5-6 Mal im Jahr auch in der Schweiz, und wenn wir Après-Ski in Österreich hätten, wäre ich auch circa 20 Mal zwischen Januar und März da. Ich bin also so ein kleiner internationaler Stimmungssänger.
Da kann man ja die Eurovisionsmelodie spielen, bevor du auf die Bühne gehst.
Selbstverständlich.
Du.
Und dann Finger in Po, Mexiko, Paris Athen, auf Wiedersehen.
Da hat sich der mexikanische Botschafter.
Den singe ich auch nicht mehr.
Der mexikanische Botschafter hat sich beschwert. Aber ja, ich finde,
da habe ich mich auch gefragt, haben die nichts anderes zu tun?
Nee, aber Finger in Po, Acapulco. Ah, Acapulco ist auch in Mexiko, oder?
Wäre nee. Schlecht, wenn wir das machen. Also wir machen es gar nicht mehr. Ich habe den auch zum Teil aus meinem Programm jetzt verbannt. Und ich sag
dabei
so,
finde ich das ganz wichtig, dass gerade anale Liebe noch mehr enttabuisiert wird. Wird nicht momentan alles enttabuisiert? Du hättest doch sehr spielerisch dazu beitragen können, eben auch mal diese Sachen eben zu enttabuisieren. Es hat fast einen akademischen Ansatz, würde ich sagen. Ja.
Vor allen Dingen hatte es keinen sexuellen Hintergrund. Finger im Po, Mexiko. Also wir sprachen wirklich von dem Po, dem Fluss in Italien. Das war unser Gedankengut.
Natürlich.
Und wir wollten auch nicht polarisieren, wir wollten nicht provozieren. Aber scheinbar ist uns das dann doch nicht gelungen.
Das ist übrigens oft so, dass die Leute nur die Überschrift oder den Songtitel lesen und dann sich gar nicht mehr auf den Inhalt wirklich einlassen. Das kenne ich auch.
Ja.
Das kenne ich auch.
Ja, ich war mal bei 5 gegen Jauch und da habe ich dem Herrn Jauch meine Best-of-CD geschenkt. Der hat sich nur eben kurz die Titel dann angehört und lachte sich kaputt. Wer bist du braun, kriegst du Frauen? Hatte das wieder irgendeinen rechtsgesinnten Hintergrund? Da denke ich mir, bist du ja so in einer Unterhaltungsshow. Was redet der Kollege da? Aber er hat dann eben alles, du bist zu blöd, um aus dem Busch zu winken. Was ist das denn schon wieder? Und sagt, komm, Günther, vergiss es. Den werde ich, glaube ich, das ist der Einzige, den wir, glaube ich, nicht so schnell auf Mallorca im Megapark treffen werden.
Es ist gut möglich. Der hängt noch fest in den Weinbergen des wunderschönen Saarlandes. Gibt es eine Zeile, auf die du ganz besonders stolz bist? Weil egal alles, was du mir bisher jetzt gesagt hast, was du zitiert hast, ist ja eigentlich alles ein Kracher. Gibt es aber eine Zeile, die du besonders gerne singst?
Ich habe gestern eine Woche wach gesungen, dann habe ich überlegt, das ist schon mehr als Lyrik. Und dann sehen wir die Sonne über Malle aufgehen. Für einen Moment bleibt die Erde stehen. Du sagst mir, was haben wir denn heute für einen Tag? Und ich sag, wir sind eine Woche wach. Also das ist doch großartig, oder? Und so
ich
einfach.
Finde auch. Ich finde auch. Ich habe, ich mache ja auch Musik. Ich möchte mich jetzt gar nicht da in den Vordergrund spielen, aber und
meine Songs, dass du Musik machst.
Aber meine Songs sind auch nur lustig, weil ich habe auch mal versucht, ein ernstes Liebeslied zu schreiben. Das kann ich einfach nicht, weil ich muss sofort lachen, wenn ich über das Salz auf deiner Haut und die Wärme deiner Stimme und dein, was weiß ich, muss anfangen zu lachen und die anderen Leute auch. Und ich habe ein Lied, da singe ich, wo ich darüber singe, dass es nicht so schlimm ist, dass der Mann sich die ganze Zeit an mir wahnsinnig verdingt und Mühe gibt und so, aber ich die ganze Zeit an andere Dinge denke. Und da heißt eine Zeile ganz zum Ende, als du rauf bist auf dem Schrank und dein Tarzanschrei erklang, habe ich mir überlegt, dass ich mir diese Pumps von Manolo mal gönne und jetzt bin ich tief im Innern erregt. Und bei dem Ding, der Vorstellung, dass ein Mann auf einen Schrank geht, um sich dann mit einem Tarzanschrei aufs Bett fallen zu lassen, muss ich jedes Mal sehr, sehr lachen. Kannst du es verstehen?
Verständlich.
Ja.
Kann ich mir das bei Spotify auch anhören?
Wenn da überhaupt noch Exemplare zu kriegen sind bei Spotify. Also auch bei Spotify ist man irgendwann ausverkauft, wenn man rauf und runter gehört wird.
Wahrscheinlich.
Nein,
deshalb kriegst du ja auch keine Kohle von der GEMA. Ne?
Mein Lied wurde einmal, ich habe ein Lied gemacht, das heißt Männer muss man los, wurde einmal auf WDR 2 gespielt. Das ist mir zugetragen worden. Ich habe es nicht selber mitgekriegt, aber sonst glaube ich noch nie irgendwas. Ich bin auch nicht unbedingt so ein Radio-Hit-Wonder.
Vielleicht war es auch nur Radio 4, WDR 4, da werde ich nämlich auch zwischendurch gespielt.
Ehrlich? Meinst du, uns beide spielen sie da ab, oder? Wir werden da abgesendet.
Ja, obwohl der WDR 4 ist jetzt mittlerweile der Rocksender. Früher war WDR 4 so Schlager und Kaffeeklatsch und jetzt ist, glaube ich, WDR 4 so, ja, du hörst noch wieder Grönemeyer und und Kunze und Co. Und WDR 5 ist jetzt Schlageresker. Ich höre da gleich mal rein.
Aber heute rächen wir uns an all den Radiomachern und machen jetzt unser eigenes Radio. Und heute sind wir zwar im Radio und nichts, nothing's gonna stop us now. So
sieht's aus.
So. Willst du vielleicht zum Abschluss eine Kleinigkeit mit mir singen? Man hat mir hier einen Text reingereicht. Darf ich kurz mal gucken? Ach, Schatz, sie schenkt mir ein Foto. Ich kenne nur den Refrain tatsächlich. Die Strophe hätte ich jetzt gar nicht so richtig drauf, aber sollen wir den zusammen singen?
Ja, ich habe dir jetzt zwar auch nicht ewig nicht mehr gesungen, aber ich glaube, das krieg ich noch hin.
Du kriegst doch deine.
Singen wir Acapulco oder?
Ja.
Ja. Sollen wir dann nur den Refrain singen,
Acapella?
Oder?
Ja. Okay, ja. Wir singen nur den Refrain.
Oh,
ja.
Das ist Primitivhumor.
Ich weiß. Wir singen einstimmig, mehr können wir uns nicht leisten.
Genau.
Genau.
Und wir nennen uns die drei lustigen zwei.
Alles Gags, mit denen man aber schon, sage ich mal, 30% des Publikums kriegt.
Ja, und ich habe in der Pandemie, habe ich mir diese freiwillig, die Fips Asmussen-Kassetten angehört, aus den 80er Jahren. Mhm. Da standen 4 Stunden Programm drauf und jetzt weiß ich auch, wo Markus Krebs sich alles hergeklaut hat damals. Ne? Ja, damals. Jetzt ist er aber wirklich gut drauf. Und ich habe zum Beispiel den Markus Krebs-Kalender, einen Witze-Kalender, und da sind 365 Witze drin und ich würde mal sagen, 300 sind gut.
Kannst du den von heute mal vorlesen, bitte?
Heute, ja, muss ich mal gucken.
Oder den, also den da. Lustigen, den lustigsten, der jetzt dir gerade so, also ich meine.
Also ganz schneller ist, ja? Was ist das Lieblingsgetränk des Dalai Lama?
Keine
Buttermilch. Ne? Oder Fips Asmussen, wie nennt man Oma auf Chinesisch? Kann kaum kauen. Und der ist aber jetzt, der ist von Markus Krebs, das ist mein Lieblingsmusikerwitz. Was machst du denn jetzt so im Moment? Ja, wir machen jetzt Musik im Quartett. Ja, wie viel seid ihr denn? Ja, 3 Mann. Ja, wer denn alles? Ja, mein Bruder und ich. Hast du einen Bruder? Nö.
Es tut mir wahnsinnig leid. Mich hast du damit erobert.
Ja, also. es ist einfach, ne? Oder was war da noch? So ein ganz schlechter Witz. Kommt ein Mann auf den Wochenmarkt, zum Wochenmarkt und sagt, ich hätte gern 2 Pfund Tomaten, sagt der Verkäufer, das heißt jetzt Kilo. Wie? Nicht mehr Tomaten?
Kommt eine Frau, kommt eine Schwäbin auf den Markt, die noch nie in der Großstadt war, und die steht mit ihrem Mann vom Gemüsestand und zeigt auf so ein Obst da und sagt, was ist das? Und dann sagt der Verkäufer, das sind Kiwis, die werden eingeführt. Und dann sagt der Mann zu ihr, siehst du, und du hättest es wieder gefressen.
Ja. Da, 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 da.
Lass uns doch irgendwas mit Witzen machen.
Ja, genau. Wir machen, hast du hier Nutten, Koks und frische Erdbeeren, so. Die werden wir jetzt ablösen, die beiden.
Ganz genau.
Ja?
Marie Roos und hier den wunderbaren
Trepper, Wolfgang
Herrn
Trepper.
Trepper. Genau. So, jetzt zum Abschluss, Micky, bitte lass uns noch was singen, damit diese Sache zum guten Ende findet hier. Gib mal den Ton vor.
Gib mal ein C, kriegst gleich wieder.
Ja.
Schatzi, schenk mir ein Foto. Schenk mir ein Foto von dir. Schatzi, schenk mir ein Foto.
Nur so ein Foto
wünsch ich mir. Ich sagte, ja, la, 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 la. Ja, la, la, la geht immer.
La, 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 la.
Ja, la, 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 la. La, la, la. Dann schenke ich dir auch eins von mir. Es gibt noch eine andere Version. Schatzi, schenk mir ein Foto. Ein Foto vor der OP. Schatzi, schenk mir ein Foto. Wie es weitergeht, weiß ich nicht mehr.
Macht nichts. Du hast ja noch ein bisschen Zeit, um dir eine tolle Zeile einfallen zu lassen. Micky, man hätte sich dieses Karnevalswochenende nicht schöner vorstellen können, als mit dir gemeinsam exaltiert zu feiern. Wir haben alles besprochen, was ich immer schon mal mit dir besprechen wollte. Und wir sahen gut dabei aus.
Finde ich auch. Also Hut ab davor, dass wir so gut aussehen. Wer uns wohl kriegt.
Du bist lustig und ich scharf.
Ja, so. Du bist scharf, ja.
Darüber kann jetzt nur der lachen, der uns auch sieht. Es war ganz toll mit dir. Vielen Dank.
Hat mich auch gefreut. Bleib gesund.
Micky Krause, tschüss.
Bis dann. Tschüss, küss.
Was war das schön. Ach, eine eigene Schule in Afrika. Das ist jetzt unser Traum. Oder die Clemens und Barbara Fleischberger Schule.
Das wäre dabei.
Gut, also daran arbeiten wir. In der Zwischenzeit akquirieren wir aber auch neue Gäste. In der nächsten Woche gibt es da eine neue Ausgabe mit einem neuen Gast. Und ich würde jetzt mal wetten, das wird wieder lustig.
Ja.
Bis dann. Ciao.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de